Ja, jetzt mache ich das erstmal hier an. Dafür erscheint gleich was. Wenn ihr das nicht so ganz lesen könnt, dann tut mir das leid. Ich hatte nicht realisiert, dass das mit dem dunklen Untergrund nicht so ganz gut zu sehen sein könnte. Es macht aber nichts. Also es erscheint nichts da an der Wand, was ich nicht auch sage. Also ihr braucht da auch gar nicht unbedingt hinzugucken. Ja, wir haben ja letzten Sonntag, haben wir über Fragen auch gehört, die unser Leben uns über Jahre beschäftigen können. Und heute habe ich auch ein Thema, in dem es um Fragen geht. Und zwar die sogenannten Warum-Fragen. Kinder können uns ja mit Warum-Fragen nerven. Ne? Wir Eltern kennen das alle hier. Warum muss ich jetzt Hausaufgaben machen? Und warum darf ich nicht Fernsehen gucken? Und warum muss ich schon ins Bett? Oder auch mehr so intellektuelle Fragen. Warum ist der Himmel blau und die Wolken weiß? Also die können ja wirklich komische Fragen manchmal stellen oder auch manchmal sehr tiefgründige Fragen. Ein Neunjähriger fragte so in die Richtung die Tage, warum wir denn drei Götter hätten. Ich habe dann versucht, ihm etwas die Trinität zu erklären. Und zumindest sein Vater war mit meiner Erklärung zufrieden. Das fand ich schon mal ganz gut. Also Kinder haben ganz, ganz viele Warum-Fragen. Aber um die soll es heute nicht gehen. Das ist nicht die Art der Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Sondern heute geht es um andere Arten von Fragen. Und zwar eher so Fragen wie, warum habe ich diese Krankheit bekommen? Warum erhört Gott unsere Gebete nicht, obwohl sie doch eindeutig seinem Willen entsprechen und wir schon Jahre darum beten, zum Beispiel um die Errettung von Familienangehörigen? Warum hat mir Gott meinen Mann oder meine Frau oder unser Kind so früh genommen? Warum habe ich die Arbeitsstelle verloren und finde keine neue? Warum hat der Mann, dem ich vertraut habe, mich betrogen? Warum muss ich immer wieder mit den gleichen Schwächen kämpfen und erlebe so, ja, manchmal haben wir den Eindruck, wenig von dem Sieg Jesu? Warum sind wir gerade, unser Haus gerade so von dem Hochwasser betroffen, dass wir ganz neu anfangen müssen, unsere ganze Existenz zerstört wurde? Oder wir fragen uns, warum bin ich nicht so begabt wie andere? Die können alles, denen fällt alles zu. Ich muss mir alles schwer erarbeiten. Ich denke, ihr habt alle schon gemerkt, um welche Art von Fragen es heute gehen soll. Das sind so die Art von Fragen, die einen nachts wach liegen lassen, die einen ständig begleiten. Immer wieder sind sie da. Man kann sie nicht einfach abschalten oder mit einem kurzen Antwort beantworten und wegschieben. Diese Art von Fragen können auch unser ganzes Lebensgefühl ganz stark bestimmen. Früher habe ich manchmal von Christen gehört, man darf nicht immer warum fragen oder man sollte gar nicht warum fragen, sondern wozu. Warum fragen waren sozusagen, habe ich jedenfalls manchmal so gehört, verboten. Das sehe ich ganz anders. Ich denke, es sind ganz wichtige Fragen, die wir auch stellen sollten. Jesus selbst hat am Kreuz eine solche Frage gestellt. Er hat gesagt, warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Interessant an dieser Frage ist, dass Jesus ja ganz genau wusste, warum Gott ihm ferne war. Er hat es vorher seinen Jüngern ja erklärt, warum er sterben musste. Er wusste ganz genau, warum er am Kreuz war, hat sich dafür entschieden. Das war nicht irgendwas, was über ihn gekommen war. Und trotzdem hat er diese Frage gestellt. Und diese Situation, Jesu am Kreuz mit dieser Frage, warum hast du mich verlassen, zeigt auch, dass Warum-Fragen nicht in erster Linie Verstehensfragen sind oder Verständnisfragen, so wie bei den Kindern, die irgendwas nicht verstehen. Warum-Fragen sind eigentlich nur vordergründig so Analysefragen. Warum ist etwas so? Was ist die Ursache von diesem Geschehen, von dieser Krankheit? Denn selbst wenn wir die Antworten wissen, manchmal lassen uns diese Fragen nicht mehr los. Zum Beispiel kann man manche Krankheiten ganz gut begründen. Man kann erklären, warum man eine bestimmte Krankheit bekommen hat. Da gibt es Ursachen und Wirkungen. Und trotzdem ist es so, dass man hinterher immer noch fragt, warum gerade ich? Also diese Antworten, die wir auf der rein kognitiven, logischen Ebene geben können, beruhigen oder stellen unsere Fragen nicht zufrieden. Weil es letztendlich Fragen des Herzens sind, diese Warum-Fragen. Und sie sind oft Ausdruck von einer tiefen Verwirrung. Auch sogar von Verzweiflung. Und sie sind eigentlich eine Schmerzäußerung unserer Seele. Sie zeigen, was in unserer Seele, in unserem Herzen wirklich im Moment vor sich geht. Und sie zeigen auch in der Regel einen Konflikt auf, dass wir einen Konflikt erleben. Und zwar ist der Konflikt besteht meistens darin, dass wir Gottes Handeln nicht verstehen. Dass das, was wir erleben oder eben nicht erleben, zum Beispiel wir warten auf eine Antwort auf Gebet und die kommt nicht, ja, oder das, was wir gerade erleben, die Krankheit oder was auch immer es sein mag, das steht irgendwie im Widerspruch zu unserem Glauben. Und deswegen befinden wir uns in einer echten Krise, in einem Konflikt. Ich habe mal in den Psalmen nachgeguckt. Das Gebet Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ja auch aus dem Psalm 22. Und ich habe mal ein paar andere Fragen noch oder geguckt, welche anderen Fragen stellen denn so die Psalmbeter? Und das sind hier nur ein paar Beispiele. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Warum ziehst du deine Hand zurück? Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Warum willst du uns so ganz vergessen? Das Leid, die Not, die in diesen Fragen zum Ausdruck kommt, ist das Leiden daran, dass Gott fern scheint. Und da wird eigentlich deutlich, dass diese Warum-Fragen ganz, ganz stark den Kern unseres Glaubens, das Zentrum unseres Glaubens, nämlich dass unser Gott nahe ist, in Frage stellen. Es geht da nicht bei den Warum-Fragen um irgendeine Nebensächlichkeit, sondern es geht ganz zentral um das Zentrum unseres Glaubens. Und deswegen haben diese Fragen, diese Warum-Fragen oder die Krisen, die durch sie ausgelöst werden, auch eine ganz große Auswirkung in unserem Leben. Der Begriff Krise wird übrigens nicht nur bezogen auf geistliche, seelische Krisen gebraucht, sondern auch im medizinischen Bereich. Und zwar gebraucht man dann den Begriff Krise, ja, wenn ein Mensch sich in einer so kritischen Situation befindet, dass man eben nicht weiß, wird es wieder gut? Kommt es noch zur Heilung? Oder entwickelt sich jetzt die Krankheit bis hin zum Tode? Wird es ganz schlecht oder entwickelt sich eine chronische Erkrankung? Ja, da sprechen wir auch im medizinischen Bereich von einer Krise. Es ist sozusagen eine Wegkreuzung. Das ist auch im Geistlichen so. Auch im geistlichen Leben, wenn wir in so einer Krise drin sind, befinden wir uns irgendwo an einer Kreuzung. Und wir stehen in einer Entscheidungssituation drin. Wenn diese Fragen uns quälen, dann passiert was mit uns. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt selber oder zumindest bestimmt bei anderen auch schon gesehen habt, dass manche Menschen durch Krisen ja einfach weiter von Gott sich entfernen. Manche sogar ganz ihren Glauben aufgeben. Mir sagte mal eine Schülerin, dass sie so viel Leid erlebt hat und dann hat sie dadurch ihren Glauben aufgegeben. Es gibt ja auch Menschen, auch die kennen wir und ich denke, dass etliche hier sind, die es erlebt haben, dass sie durch Krisen näher zu Gott gekommen sind, dass sie in den Krisen ganz stark gewachsen sind, dass sie Gott ganz neu erfahren haben. Und ich denke, weil Krisen so wichtig sind, ist es auch ganz wichtig, dass wir uns angucken, wie kann ich denn mit den Krisen umgehen? Gibt es denn Hilfestellungen, dass in den Krisen meines Lebens, dass ich sie sich für mich zum Positiven auswirken, dass die Krise für mich sogar zum Segen werden kann. Und ich habe da mal 4 Schritte gefunden, die uns helfen können, die ich gerne heute mit euch so besprechen möchte. 4 Schritte, die uns helfen können, Krisen positiv zu bewältigen. Der erste Schritt. Die Warum-Fragen sollten wir nicht verdrängen oder unterdrücken. Ja, so in dem Sinne, man soll nicht immer nach den Ursachen fragen und dem Warum, das verstehen wir sowieso nicht, sondern wir sollen sie Gott klagen. Wir werden in der Bibel immer wieder aufgefordert und dieser Vers aus Psalm 62, wo es heißt, hoffet auf ihn alle Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus, ist, glaube ich, wirklich sozusagen das Paradebeispiel dafür, dass wir wirklich unser Herz bei Gott ausschütten sollen, dass wir mit unseren Fragen zu ihm gehen sollen. Aber es ist doch immer wieder so, und ich höre das auch immer wieder mal, dass Menschen sagen, gerade wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mich in einer Krise befinde, ja, dann fällt es mir schwer, zu Gott zu gehen. Dann fällt es mir schwer, das dem Herrn zu sagen, mein Herz bei ihm auszuschütten. Warum ist das eigentlich so? Ich denke, dafür gibt es 2 Hauptgründe. Der eine Grund ist, denke ich, dass mit diesen Krisen und mit diesen Warum-Fragen oft ganz, ganz viele negative Emotionen verbunden sind. Wenn wir solche Fragen stellen, warum gerade ich? Warum ist das jetzt mir passiert? Warum habe ich gerade diesen Unfall jetzt gehabt? Oder warum bin ich jetzt krank geworden? Und warum geschieht an der Stelle, wo ich bete, nichts? Dann kann mit diesen Warum-Fragen, jedenfalls habe ich das schon so erlebt, ganz viel Ärger und Wut dabei sein. Ja, wir sind auch wirklich wütend auf Gott manchmal und ärgerlich. Verzweiflung, Furcht, Selbstablehnung. Warum habe ich nicht aufgepasst? Und dann ist dieser Unfall passiert. Ja, wir sind wütend auf uns selber auch. Also mit diesen Fragen sind ganz oft negative Empfindungen verbunden oder ganz einfach Trauer. Wir haben Menschen verloren und wir sind traurig. Und wir denken, und das stimmt ja auch, diese negativen Empfindungen gefallen Gott sicher nicht, also kann ich mich ja Gott gar nicht nähern. Ich kann damit gar nicht zu Gott gehen. Aber unser Vater kann das alles aushalten. Er kann diese negativen Empfindungen durchaus aushalten. Und wir sollen und wir müssen auch, denke ich, mit diesen Dingen zu ihm gehen. Ein anderer Grund kann vielleicht auch sein, dass wir das nicht machen, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Weil wir Gott immer nur als den Richter sehen. Als den, der vielleicht darauf bedacht ist, uns zu bestrafen. Und dann ist klar, dass ich mit all dem Negativen nicht zu ihm gehen kann. Aber noch einmal, Gott lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, dass wir mit all dem, was uns so beschäftigt, zu ihm gehen. Der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, ist, dass wir Antworten nicht gleich ausschließen. Wir erwarten oft überhaupt keine Antwort, wenn wir Warum-Fragen stellen. Natürlich gibt es auch Warum-Fragen, auf die bekommen wir auf dieser Erde keine Antwort, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass ganz oft es auch an unserer Erwartungshaltung liegt, ob Gott uns eine Antwort geben kann oder nicht. Ob wir mit den Warum-Fragen zu ihm gehen. Ich finde, Habakuk ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Der Prophet Habakuk. Ich lese euch mal ein paar Verse aus Habakuk 1 vor. Da hat er auch gerade aus seiner Klage, würde ich mal sagen. Zwei Verse aus Habakuk 1. Du bist zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen misshandelt werden. Warum siehst du dann zu, wie unsere Feinde heimtückisch über uns herfallen? Warum schweigst du, wenn diese Verbrecher andere vernichten, die doch viel rechtschaffener sind als sie? Das sind auch so Warum-Fragen, ne? Die wir kennen. Und dann steht am Anfang von Kapitel 2, direkt danach kommt, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Also für ihn war klar, Gott wird reden. Und dann beginnt auch der nächste Vers direkt mit den Worten, der Herr sprach zu mir. Was er dann gesagt hat, da könnte man noch eine extra Predigt drüber halten, das lese ich jetzt nicht vor. Aber einfach diese Tatsache, dass Habakuk erwartet hat, dass Gott ihm antwortet auf seine Klage, finde ich, ist ein ganz tolles Vorbild für uns. Gott hat den absoluten Durchblick und er weiß ganz genau, wann es für uns hilfreich ist, Antworten zu bekommen. Es ist allerdings manchmal auch so, dass die Antworten uns nicht unbedingt gefallen. Ich weiß noch, ich habe einmal auch in einer Situation gesagt, Herr, warum tust du eigentlich kein Wunder? Ich war so richtig traurig darüber auch. Und ich sagte, du kannst doch, für dich ist das doch eine Leichtigkeit. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und alles ist anders. Und dann hat Gott gesagt, weil ich durch Leiden manchmal mehr erreiche oder weil durch Leiden manchmal mehr erreicht wird als durch Wunder. Baff, das fand ich nicht so toll, die Antwort. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber sie hat mir geholfen, Frieden zu finden. Ja, ich hätte gerne immer noch ein Wunder gehabt, aber ich konnte das Leid ganz anders und ganz neu akzeptieren. Also Antworten nicht ausschließen. Ein dritter Schritt, eine dritte hilfreiche Sache im Umgang mit diesen Situationen ist, dass wir Gottes Verheißungen meditieren, sein Wort benutzen, um negative Gedankengänge zu durchbrechen. Auch das, denke ich, kennt ihr alle, wie solche Gedanken und Fragen einem wirklich unzufrieden und unglücklich machen können. Wenn man ständig nur über irgendwas nachdenkt, was negativ ist, warum ist das so? Warum hat das nicht geklappt? Oder warum fällt mir irgendwas so schwer? Warum bin ich nicht wie andere Leute? Ja. dann kann einen das richtig unzufrieden machen. Und auch die Gedanken, die einem oft dann so im Kopf rumgingen, hätte ich doch, wäre ich doch, also man argumentiert ja oft im Kopf. Ich denke, ihr kennt das auch, man diskutiert mit anderen oder argumentiert. Auch das kann einen manchmal richtig müde machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in solchen Situationen, wenn man sich immer nur mit seinen Gedanken im Kreis dreht und merkt, das ist überhaupt nicht hilfreich, ich komme überhaupt nicht weiter, dass dann gerade auch in solchen Situationen das Wort Gottes echt Befreiung schenkt. Wenn wir Gottes Wort zitieren, dass man frei wird von Angst, von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, dass da neue Hoffnung reinkommt in diese Situation, wenn wir uns an Gottes Wort halten. Dazu muss natürlich das Wort Gottes in unseren Herzen sein und wir müssen es bewegen können im Herzen. Da gibt es ganz wunderbare Verse, wie zum Beispiel, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Mal so 4 ganz bekannte Verse. Die, wenn wir die im Herzen immer wieder bewegen, die haben Kraft, uns zu verändern, uns aus unseren negativen Gedanken rauszuholen. Und dass wir Frieden bekommen im Herzen. Und manchmal haben wir auch, und das ist ganz wichtig, wenn wir persönliche Zusagen haben, persönliche Verheißungen haben, die der Herr uns gegeben hat. Die sind immer besonders wirksam, habe ich festgestellt, zu sagen, ja, aber, ne? Das ist ja zwar alles nicht so schön, wie ich mir das vorstelle, aber Herr, du hast mir versprochen, das und das. Du hast diesen Vers über mein Leben gestellt. Und dann kommt Frieden, dann kommt wieder Hoffnung in eine schwierige Situation hinein. Also Verheißungen Gottes dürfen wir proklamieren, meditieren. Und der letzte Punkt, der letzte Schritt. Und das ist wahrscheinlich, wie unser Pastor sagen würde, eine Zumutung. Wir sollen Krisensituationen positiv beurteilen. Jakobus schreibt im 1. Kapitel von seinem Brief, meine lieben Brüder und Schwestern, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, weil ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er sich bewährt, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und ohne Tadel seid und keinen Mangel aufweist. Also ich finde das ganz schön schwierig. Man soll sich auch noch darüber freuen, wenn der Glaube angefochten und auf die Probe gestellt wird. Aber ich finde es ganz wichtig zu sehen, was das eigentlich bedeutet, was hier eigentlich steht. Da steht ja nicht, fühl dich mal ganz glücklich dabei oder lach die ganze Zeit. Dieses achtet es für lauter Freude bedeutet nicht dieses sei glücklich darüber, sondern vielmehr, seht es als wahre Freude an, wie es in der anderen Übersetzung heißt. Also beurteile diese Situation positiv. So würden wir das vielleicht heutzutage ausdrücken. Beurteile die Situation positiv. Sieh es als eine Chance an. Jakobus liefert auch gleich noch die Begründung mit, warum das so ist. Warum wir als Christen positiv denken sollen. Es gibt ja so eine Richtung des positiven Denkens. Es gibt ja so Leute, die sagen, man muss immer nur positiv denken und auch dann, wenn es völlig realitätsfern ist und sie eigentlich gar keinen Grund dazu haben. Das meine ich jetzt nicht, sondern es geht wirklich hier um das positive Denken, wie wir es in der Bibel sehen, wie wir auch als Christen eigentlich nur dazu befähigt sind, das so zu tun. Jakobus liefert die Begründung in den Versen 3-4, warum wir positiv über Anfechtungen und Krisensituationen denken können. Er sagt, damit wir eben in unserem geistlichen Entwicklung wachsen sollen. Anfechtungen und Krisen sollen unseren Glauben stärken und wir sollen im Glauben fest und unerschütterlich werden. Wachstum im geistlichen Leben geschieht erfahrungsgemäß am meisten in Schwierigkeiten und Nöten. Auch das, glaube ich, können ganz, ganz viele von euch belegen. Und ich finde das Ziel von dem Ganzen, von dem Wachstum, wohin sollen wir denn wachsen? Was ist denn das Ziel des Wachstums? Das nennt er hier Vollkommenheit. Sicher nicht Vollkommenheit im Sinne von Perfektionismus oder Vollkommenheit im Sinne von Sündlosigkeit oder Unfehlbarkeit. Das ist hier nicht gemeint, sondern Vollkommenheit im Sinne von vollkommener Entfaltung, voller geistlicher Reife und auch menschlicher Reife. Gott möchte, dass alles das, was er in uns angelegt hat, sich entfaltet. Also unser volles Potenzial, dass er sich das entwickelt. Dass die Originalität, die Gott in jeden von uns hineingelegt hat, rauskommt, sichtbar wird. Das ist Vollkommenheit, vollkommene Entfaltung, dass wir ganz und gar zu den Menschen werden, die Gott sich eigentlich gedacht hat, was er alles in uns hineingelegt hat. Und dass wir das entwickeln, dass sich das in uns entwickeln kann, dazu dienen eben auch solche Krisen. Es gibt noch einen anderen Grund, den nennt Paulus, warum wir positiv denken können und sollen und warum wir eine positive Einstellung haben dürfen, diesen Fragen und Schwierigkeiten gegenüber. Im 2. Korintherbrief 4, schreibt in Vers 17 bis 18, schreibt Paulus, denn unsere Bedrängnis, die doch letztlich sehr leicht ist, bewirkt in uns eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Dabei schauen wir nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Unsichtbare. Denn die sichtbare Wirklichkeit hat nur in dieser Zeit ihre Bedeutung. Aber die unsichtbare besteht in alle Ewigkeit. Leiden und Krisen können in uns etwas bewirken, das Ewigkeitswert hat. Ja, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das zu fassen ist, finde ich, total schwer. Und das zu beschreiben, was das eigentlich ist. Aber auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht so mit Worten fassen können, was diese über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit ist, so können wir doch aus diesem Vers ganz klar rausnehmen, dass es Sinn macht, durch solche Krisensituationen hindurchzugehen. Dass sie einen Sinn haben, dass sie etwas bewirken. Und ich finde, man kann ganz, ganz viel besser aushalten und ertragen und erleiden auch, wenn man weiß, wofür, dass es Sinn macht, dass es nicht umsonst ist. Außerdem bewirken unsere Warum-Fragen, dass wir stärker nach geistlichen Realitäten fragen. Solange mal alles gut läuft, ja, und wir gar keine Warum-Fragen haben, die uns beschäftigen, gehen wir meistens ganz auf in unserem alltäglichen Leben. Arbeiten, Essen, Trinken, Sport, Freizeitgestaltung, gemeindliche Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und dabei verlieren wir manchmal einfach das Wesentliche oder vielleicht besser gesagt den Wesentlichen, nämlich unseren Herrn aus den Augen. Das materielle, vergängliche, irdische Leben ist immer präsent. Und deswegen bestimmen auch diese diesseits bezogene Wünsche, materielle Wünsche oder auch diese Aufgaben, Interessen, die bestimmen uns ganz und gar. Aber wir sind nicht für diese Zeit geschaffen, sondern für die Ewigkeit. Und damit wir das immer wieder in den Blick bekommen, lässt Gott auch immer wieder mal Krisen in unserem Leben zu. Damit wir eben die Ewigkeitsperspektive als Dimension immer wieder ganz neu im Alltag erfahren. Krisenzeiten helfen uns auch von den Ansprüchen und den Erwartungen, die auch andere um uns herum haben, die wir selber haben, manchmal zu lösen. Auch von den Ablenkungen, von den Dingen, die sonst so wichtig sind, weil wir uns auf das Wesentliche wieder konzentrieren. In Kolosser 3 steht in den ersten zwei Versen, für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen, den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Ich komme jetzt schon zum Schluss und ich möchte mit zwei Beispielen schließen. Einem Beispiel, das wir alle sicher sehr gut kennen, ein Beispiel aus der Bibel. Und zwar möchte ich kurz von Hiob sprechen. Hiob ist, glaube ich, wenn man das so sagen kann, das Paradebeispiel in der Bibel von einem Menschen, der ganz, ganz viel Schlimmes erlebt hat und ganz, ganz viel Grund hatte, warum Fragen zu stellen. Aber wenn wir erst mal gucken, was war das eigentlich für ein Mann? Hiob oder Gott vielmehr hat Hiob gelobt. Ja? In diesem Bibeltext heißt es, der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Auf unsere Zeit übertragen war Hiob ein Vorzeigechrist. Das war ein ganz, ganz toller Mann. Ja, der war ganz reich, hatte viel Geld und hat trotzdem Gott nicht vergessen. Wir würden vielleicht heutzutage denken, so jemand gehört ins Fernsehen. Ein Großunternehmer, der nicht korrupt ist, der viel Erfolg hat, großzügige Spenden macht, seinen Glauben öffentlich lebt, eine tolle Familie hat und in jeder Hinsicht Gott gefällt. Ein toller Christ, könnte man sagen, auf unsere Zeit übertragen. Und gerade dieser Mann gerät in eine wirklich schlimme Krise. Wir könnten sagen, er erlebt seinen persönlichen Super-GAU, weil er alles verliert, seinen ganzen Besitz, seine ganze Familie, bis auf seine Frau. Die bleibt am Leben. Und dann sind da etliche Kapitel in der Bibel dem gewidmet, zu sehen, wie er sich durch seine Krise hindurchkämpft. Mit seinen Freunden, die nicht unbedingt immer hilfreich sind. Wie er sich die Fragen, die er durchgeht, die Klagen, die Anklagen, die er äußert. Und dann sehen wir, was am Ende sozusagen dabei rumkommt. Das finde ich ganz, ganz erstaunlich. Und damit meine ich nicht das Ende der Geschichte im Sinne des Happy Ends, dass er doppelten Besitz bekommt und dass er die Anzahl seiner Kinder wiederbekommt. Nein, dieses Happy End meine ich nicht. Noch bevor die Situation vom Hiob sich verändert hat, also das Äußere sich verändert, zum Guten gewendet hat, macht Hiob eine ganz erstaunliche Aussage. Und zwar sagt er, ich hatte von dir zu Gott nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum bekenne ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob, der gottesfürchtigste Mann seiner Zeit, einer, der auch einen ganz, ganz starken Glauben hatte, ja, er sagt zwischendurch zum Beispiel in Hiob 19, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Er hat in dieser Krise an Gott festgehalten, er hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und trotzdem sagt er am Ende, als er durch die Krise durch ist, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, nun hat mein Auge dich gesehen. Erst durch diese Krise hindurch hat er Gott wirklich kennengelernt. Das finde ich echt erstaunlich. Erst durch die Krise hat er eine Beziehung zu Gott bekommen, dass er sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wir haben auch ganz oft so Wissen aus zweiter und dritter Hand über Gott. Wir haben eine ganze Menge Wissen. Gerade wir Westdeutschen, würde ich mal sagen, ja. Jedenfalls die etwas ältere Generation, bei der Jüngeren weiß ich nicht so, aber wir haben Wissen. In den Gemeinden besteht eine Menge an Wissen über Gott. Und auch wir sind oft sehr, ja, gottesfürchtig. Wir gehen zum Gottesdienst. Wir erfüllen alles das, was man so sich vielleicht darunter vorstellt unter einem guten Christen. Aber kann es nicht sein, dass auch wir Gott oft gar nicht wirklich kennen? Gott möchte, dass wir ihn wirklich kennenlernen, dass wir ihm begegnen. Und deswegen lässt er auch solche Krisen zu. Zum Schluss noch ein aktuelles Beispiel. Und zwar möchte ich ein Zitat lesen von einem Pastor, einem iranischen Pastor, der 9 Jahre lang im Iran im Gefängnis war, dann ein halbes Jahr freigekommen ist und danach ermordet wurde. Nach diesen 9 Jahren im Gefängnis hat er natürlich vor Gericht sich verteidigen müssen. Und das, was ich jetzt zitiere, was ich lese, stammt aus seiner Verteidigungsrede. Sie sagen mir, gehe zurück. Aber wohin kann ich aus den Armen Gottes weggehen? Ist es richtig, das zu befolgen, was Menschen sagen, anstatt dem Wort Gottes zu gehorchen? Ich lebe jetzt seit 45 Jahren mit dem Gott der Wunder. Seine Freundlichkeit ist für mich wie ein Schatten. Und ich schulde ihm so viel für seine väterliche Liebe und Fürsorge. Die Liebe Jesu hat mein ganzes Sein erfüllt. Und ich spüre die Wärme seiner Liebe in jedem Teil meines Körpers. Die Glaubensprüfung ist ein klares Beispiel. Der gute und gütige Gott prüft uns als Vorbereitung für den Himmel. Der Gott Daniels, der Daniels Freunde im feurigen Ofen beschützte, hat mich 9 Jahre lang im Gefängnis beschützt. Alle schlechten Dinge, die mir widerfahren sind, haben sich zu meinem Besten und meinem Gewinn gewendet. So sehr, dass ich mit Freude und Dankbarkeit erfüllt bin. Der Gott Hiobs hat meinen Glauben und meine Hingabe geprüft, um meine Geduld und Treue zu stärken. Während dieser 9 Jahre im Gefängnis hat er mich von aller Verantwortung befreit, so dass ich meine Zeit mit einem suchenden Herzen und in Gebrochenheit, im Gebet und Wortstudium verbringen und in der Kenntnis meines Herrn wachsen konnte. Ich preise den Herrn für diese einmalige Gelegenheit. Er gab mir Raum in meiner Haft, meine schweren Entbehrungen brachten Heilung und seine Güte belebte mich. Oh, welch großen Segen hat Gott bereit für die, die ihn fürchten. Amen.